Okay. Das war so eine Aufforderung, die so durchgegangen ist, dass man gesagt hat, natürlich sind die Dinge nicht richtig gut gelaufen, hätten besser laufen können und so, aber nehmt nicht alles für selbstverständlich. Das gilt ja nicht für unser ganzes Leben. Wir stecken so viel weg, ohne auch nur einen Moment lang darüber nachzudenken, hallo, das ist einfach nicht selbstverständlich, dass man morgens aufstehen kann und noch halbwegs seine Knochen bewegen kann und so. Das ist nicht selbstverständlich. Und daher kommt ja auch dieses Erntedankfest, wenigstens einmal im Jahr darüber nachzudenken, ich habe immer noch zu essen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich in einem Land leben darf, wo eigentlich die Ernte schon gar nicht mehr diese Rolle spielt. Deswegen ist so ein Korb, wenn man da genauer hinschaut, ganz wenig noch von unserer Ernte zu sehen. Also Bananen nicht und dann da so komische Früchte da nicht. Manche schon noch, ne? Aber selbst der Wein kommt aus Australien und die Erdbeeren zu Weihnachten kommen aus Südafrika. Das heißt, das Fest als solches hat ein bisschen was von diesem Drängenden verloren, wenn die Leute gewusst haben, jetzt ist Ernte. Das heißt, die Zeiten, wo es zu Hause knapp zuging, das ist, die meisten Menschen in unserem Lande haben so gelebt und in anderen Ländern noch viel schlimmer. Wenn die Kartoffelernte wie in Irland ausfiel, sind Tausende gestorben. Das war ein Erntefest, wenn die dann endlich wieder mal vernünftige Kartoffel bekamen. Also das ist ein klein wenig so das seltsame Geschmack. Man feiert das ja, aber im Prinzip sind wir nicht mehr so auf eine Ernte angewiesen. Wenn ich über die Straßen laufe und sehe, dass da die wunderschöne Trauben auf dem Boden liegen und Pflaumen auf dem Boden liegen und zertrampelt werden. Da macht sich nicht einmal mehr einer die Mühe, die Guten alle aufzusammeln, die ja jetzt reif runtergefallen sind. Oder Äpfel. Jedes Mal an der Steige runter auf den Gasthof Rose, den es nicht mehr gibt. Darunter stehen einige Äpfelbäume. Es wird alles zermatscht. Ich denke, Erntedankfest für uns muss irgendwie was anderes werden. Und ich möchte heute Morgen einen kleinen Blick auf eine Möglichkeit hinwenden, wie wir Erntedank von ganzem Herzen feiern können. Und zwar geht es um die Welt, die uns umgibt. Und ich fand es so toll am Anfang zu dem Lied über das Danke Gott gegenüber, die Bilder, die da kamen. Da habe ich gesagt, ja, genau das ist es. Ich möchte euch wirklich einladen, so ein bisschen auf diesen Weg mal mitzugehen. Für viele ist das sicher keine erstaunliche Sache, aber mich fasziniert es bis zum geht nicht mehr. Wir haben gesehen Tiere. Wenn einer einen Hund hat oder eine Katze, also wir haben 5 Katzen. Das waren alles Notfälle und irgendwann sind die Notfälle alle geblieben. Und jede von denen, 2 sind Geschwister, sind grundsätzlich verschieden. Die haben ein eigenes Gespür. Die haben Vorlieben und Nachlieben und die sind irgendwie nicht, selbst bei Geschwistern, nicht grundverschieden. Und da staunt man manchmal, wenn man sich so denkt, ja, so im billigen Biologieunterricht hat man mal mitgekriegt, dass die Tiere ja alle nur triebgesteuert sind und ihr Leben so abspulen, eigentlich entweder gefressen oder gefressen werden, eins von beiden, Schluss. Nein, Tiere sind unglaublich in ihrem Verhalten zu uns. Wer einen Hund hat, der weiß das. Und wenn ein Hund nach 15 oder 18 Jahren das Zeitliche segnet, dann ist das wie wenn ein Familienmitglied geht. Da ist was gewachsen zwischen Tier und Mensch. Es hat sich jemand mal die Mühe gemacht und hat ein Affenbaby aufgezogen und von Anfang an ihm die taubstummen Sprache mit Gestik beigebracht. Vielleicht haben Sie die Geschichte von diesem Affen gehört. Er wurde dann groß, hat gelernt, gelernt, gelernt. Mit diesem Affen konnte sie sich unterhalten. Der kannte mittlerweile über 4000 Zeichen. Und wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wenn wir so Tiere anschauen und im Zoo anschauen. Wir wissen ja nicht, was ein Affe über uns denkt. Nicht? Wir müssen immer ein bisschen gucken. Die haben schon ihre eigene Einstellung. Aber auch es gibt Szenen zwischen Tieren unterschiedlicher Art, von denen wir Menschen unendlich viel lernen könnten. Wie Tiere, die eigentlich auf Fressen aus sind, zum Beispiel Löwenmütter. Und wenn die ein hilfloses irgendwie Tier, was vielleicht gejagt und schon angebissen wurde oder wie auch immer, finden, dann versorgen die das. Es gibt davon Filmaufnahmen, die gehen einem durch Mark und Beine, sag ich mal. Wir könnten etwas von der Menschlichkeit der Tiere lernen. Es gibt durch die ganze Bandbreite gibt es Tiere, die auf Not reagieren. Zum Beispiel, wenn jemand schlecht beieinander ist, dann geht zum Beispiel so eine Katze überhaupt nicht mehr von diesem Menschen weg, bleibt da, tröstet, versucht zu trösten auf seine Weise. Und ich habe mal ein Video geschickt bekommen von einem Hund, der also geprügelt und vernachlässigt worden ist und ganz schlimm und dann heruntergekommen, in ein Heim gekommen ist. Und dort war gerade ein Affenbaby hat seine Eltern verloren. Also das passiert schon auch durch Krankheit und so. Jedenfalls, und dieser heruntergewirtschaftete, gequälte Hund kümmert sich um dieses Affenbaby. Und die beiden sind eine unzertrennbare Freundschaft. Freundsbeziehung haben die dann angefangen. Also so zum Beispiel, dass das kleine Affenbaby mit dem Hund der Hund mit dem Affenbaby auf den Rücken durchs Wasser schwimmt. Für einen Affen, no. Aber mit Hund, ja. Also das sind so Dinge, wo wir manchmal sagen können, das lässt uns in eine ganz andere Wirklichkeit hineinschauen. Jetzt kann man sagen, die Tiere sind ja noch sehr gesprächig mit ihren Zeichen und allem, was sie bringen. Was ist denn mit all dem anderen um uns herum? Da möchte ich gerne aus dem Römerbrief einen Satz vorlesen. Genau, sagt ein bisschen mehr. Also im ersten Kapitel, das ist gleich am Anfang, schießt Paulus sozusagen eine Salve los und unter anderem will er zeigen, dass die Menschen keine Entschuldigung haben, die in dieser Welt leben. Der Text ist also sehr bezeichnend. Denn was Menschen über Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Einfach so sagt er das. Was sie über Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat es ihnen bekannt gemacht. Zwar kann niemand Gott sehen, aber er zeigt sich den Menschen in seinen Werken. Wir kommen noch drauf. Weil er die Welt geschaffen hat, können sie seine ewige Macht und sein göttliches Wesen erkennen, wenn sie sich nicht davor verschließen. Sie haben also keine Entschuldigung. Aber obwohl sie Gott kannten, gaben sie ihm nicht die Ehre, die ihm zustand, und dankten ihm nicht. Das ist Römerbrief. Das ist Paulus. Er bringt es auf den Punkt. Er sagt, wenn einer wirklich ohne Ideologie in diese Welt schaut, und je mehr wir in der Wissenschaft vorankommen und erkennen, umso größer wird das Erstaunen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man ersetzt es durch Gott, den Schöpfer, ersetzt man einfach durch Evolution oder da kam dann auf die geniale Idee. Ich habe mal in einem Vortrag im Fernsehen zugeschaut, war interessiert daran. Da sagt doch wirklich der Professor da vorne allen Ernstes, das war keine Kinderstunde. Da kamen die Moleküle auf die geniale Idee, aus dem Sonnenlicht Stärke zu produzieren. Wie bitte? Ein paar Moleküle, geniale Idee. Nicht? Oder die Schöpfung, die Evolution hat das Auge immer weiter entwickelt und selbst ein Darwin hat gesagt, wenn man sagt, das menschliche Auge wäre durch Zufall entstanden, dann muss man sagen, er sagte selber, das geht nicht. Damit durchbricht er eigentlich seine ganze Kette an Beweisen für die Evolution, dass die eigentlich alles hervorgebracht hat. Man muss nur mal nachts auf der Straße sein, vielleicht auch eine winzige Lichtquelle hinter sich und da drüben gehen zwei leuchtende Punkte rüber, gucken rüber und die leuchten. Irre! Es ist eine Katze. Und man wundert sich, wie kann das sein? Wie können die Augen so eine Helligkeit wiedergeben, wenn da vorne ist, also normal das Auge, warum nicht? Warum bleibt das nicht dunkel? Da hat die Evolution etwas Großartiges gemacht. Die hat nämlich darüber nachgedacht, dass wenn die Zäpfchen hinten in den Augen, auf der Rückwand von den Augen, wenn die auf einem durchsichtigen Material angesetzt sind und man tut dahinter nochmal eine Hohlscheibe, die komplett silbern ist, dann kommt der Lichtstrahl, der ja eh schon sehr schwach ist, zu diesem Zäpfchen und der wird sofort zurückgeworfen. Das heißt, dieses Zäpfchen bekommt die doppelte Menge an Licht zur Verfügung. Genial, wie das die Evolution gemacht hat. So ganz aus sich ist sie auf die Idee gekommen, ich setze da mal einen Hohlspiegel hinter das Auge. In welcher Generation von Katzen ist denn das passiert? Und ich denke immer danach, da gab es einen Vogel, der unter den Bäumen nach Körnern pickte und da dann keine mehr fand, dann kletterte er an den Bäumen hoch und fing an, in den Baum hinein zu picken. Der hätte 3-4 Schläge gemacht, dann wäre er ohnmächtig runtergefallen, weil kein Vogelgehirn ist gebaut für so eine Schwerstarbeit. Keins. Das Gehirn von einem Specht ist komplett anders gebaut. Hat das die Evolution gemacht? Ich muss immer lächeln, wenn man solche Dinge so munter vorantreibt. Sagt man sich, hallo? Gut, ganz abzugehen, zum Beispiel, das Tagfaunauge, nicht? Flatter, flatter, also so ein Schmetterling. Der hat hinten zwei Augen drauf mit Glanzpunkten drauf. Also ich habe früher im Religionsunterricht immer in meiner Hosentasche so ein kleines Schächtelchen gehabt und da war ein Tagfaunauge drin, so ausgeschaltet. Und da habe ich gesagt, guckt euch das an. Was seht ihr? Ja, zwei Augen. Also, wie kommt ein Schmetterling in seinem extrem kurzen Leben dazu, er kann ja nicht auf seinen Rücken schauen, sich zwei Augen auszubilden, damit der andere damit erschrecken kann. Wie kommt er dazu? Ja, das ist eben, die haben dadurch überlebt. Was sagt jetzt ein Zitronenfalter? Der wird überhaupt nicht, er ist völlig ungeschützt. Oder so ein weißes Flatterteil. Völlig ungeschützt, jeder erkennt es. Und das Tagfaunauge hat das. Es ist, das, wir müssen die Tiere weglassen, weil das ist ein unendliches Thema, wo die Evolution alles gemacht haben soll. Und jedes Mal muss ich, wenn ich wieder solche Dinge lese oder höre, dann denke ich mir immer, Leute, ist es wirklich so schwer zu sagen, es muss einen Schöpfer geben? Das ist eine Umdrehung zu genial. Je mehr wir erforschen, je mehr wir dahinter kommen, desto größer wird das Staunen. Nicht umsonst ist über die Hälfte der, nennt man das, Nobelpreisträger, ist gläubig. Aber richtig gläubig. Nicht unbedingt jetzt kirchlich gläubig, aber gläubig an einen Gott, der aus dessen Hand das alles geworden ist. Es gibt kein Argument, wo man sagen könnte, das kam von alleine. Es braucht einen unendlich viel größeren Glauben an den Zufall als an Gott. Aber das ist so unsere Möglichkeit, dass wir ein bisschen mal in der Welt uns umschauen, in der wir sind. Pflanzen. Was weiß man heute über Pflanzen? Es ist um in die Knie zu gehen. Man hat herausgefunden, dass Pflanzen denken können. Man weiß nur nicht wie. Man weiß nicht wie. Sie ziehen richtige Schlüsse, was sie jetzt machen sollen. Also zum Beispiel eine Pflanze, nur um ein Beispiel zu machen. Eine Pflanze wird normalerweise von einem Insekt angeflogen. Von dem Geruch dieser Pflanze. Und wenn es der Pflanze lästig wird, dass dieses Viech immer wieder kommt, dann schaltet sie ihren Geruch um. Wie kriegt sie es mit? Wie hat sie es sich gemerkt? Das ist immer derselbe. Und wie kann er da dann seinen Geruch umschalten? Nur ein Beispiel. Pflanzen. Pflanzen in Beziehung zu uns Menschen. Es gibt zwei Journalisten, Tompkins und Bird, die haben mal sind der Spur mal nachgegangen, die man so in wissenschaftlichen Kreisen nur diskutiert wird. Und die eine Spur ging in die Richtung, spürt die Pflanze etwas in Beziehung zu uns Menschen? Also jeder, der ein grünes Däumchen hat, weiß das. Aber man kann es sich nicht erklären. Die haben dann Messungen gemacht, also die Wissenschaftler, die sie da besucht haben, haben dann Messungen gemacht an der Oberflächenspannung der Pflanze. Alle Pflanzen reagieren irgendwie auf uns und das, was wir mit ihnen eventuell vorhaben, bis aufs Gras. Dem ist es völlig wurscht. Und deswegen können wir auch in Ruhe Rasen mähen. Aber die anderen Pflanzen, also der Höhepunkt ist der Rhododendron. Falls jemand im Garten einen Rhododendron hat, dann bitte liebevoll behandeln. Der hat ein echtes Gespür für sein Herrchen oder sein Frauchen. Ein Rhododendron. Ein Wissenschaftler hat sich dann, nachdem das Ganze so rausgekommen ist, hat sich gesagt, diese Oberflächenspannung kann man ja darstellen mit extrem niedrigen Strömen. Aber diese Ströme können verstärkt werden. Und da kam er auf eine völlig absurde, aber entzückende Idee. Ja, gemessen wurde die Ströme immer, wenn er sich dem Haus wieder nähert und wenn er vom Institut kam und in dem Haus sein Rhododendron stand, und also vor dem Haus, und dann gingen immer die Kurven rauf. Hat er gesagt, das nützt sich aus. Und dann hat er diesen Strom, diesen ganz schwachen Strom, den das Pflänzchen auf seiner Oberflächenspannung erzeugt, wenn er merkt, mein Herrchen kommt wieder, hat er den verstärkt und hat mit diesem verstärkten Strom die Automatik seiner Garage verbunden. Und jedes Mal, bevor er kam, ungefähr 200 Meter vorher, ging die Garage wie von alleine auf, gesteuert von seinem Rhododendron. Ja? Also das gibt es in allen Variationen. Selbst unsere Gedanken, es gibt bestimmte Pflanzen, die sogar, ich werde dich jetzt verbrennen. Geht die Oberflächenspannung hoch. Ich habe es doch nur gedacht und es war auch gar nicht ernst gemeint. Aber sie hat es mitgekriegt. Das verändert unser Verhalten zu der gesamten Welt, in der wir uns befinden. Noch schlimmer oder noch interessanter, die andere Sache, die sie untersucht haben, fand in Japan statt. Ein Gewächshaus mit völlig gleichen Bedingungen für bestimmte Pflanzen, ringsrum, Trennwand, gleiches Licht, gleiche Bewässerung, gleiche Wärme, alles gleich. Nur man ging immerhin auch mit der gleichen Lautstärke, wurden die einen, ihr mieses Gewächs, euch wird ja nie was, bleibt's doch drunten, es ist doch zum Kotzen, wie man euch bloß anschaut, so richtig niedergemacht, jeden Tag. Und die anderen, oh, super, wie ihr wächst. Es ist eine Freude, zu sehen, wie ihr vorankommt. Und dann haben sie Bilder gezeigt. Mickrige, kleine Pflänzchen im einen und wirklich herrlich gewachsene Pflanzen in der anderen. Das muss man so mal einen Moment lang im Kopf überhaupt mal verdauen. Man könnte sagen, die Bedingungen waren alle gleich. Und unser Umgang mit einer Pflanze machte den Unterschied. Und Leute, die wirklich, wie gesagt, ein grünes Däumchen haben, wir hatten so im Orden, wo ich noch war, da hatten wir einen kleinen alten Bruder, der hat immer mit seinen Pflanzen gesprochen. Wir hatten hier in Neuhausen auf der Filder, da war unser Noviziat, da kamen die Leute hin, um die ganzen Beete da zu sehen, was da an Blütenpracht war. Der hat mit allen geredet. Da langsam, ja, ist ein bisschen einfach gestrickt und so. In Wirklichkeit hat der verstanden, wie es geht. Dass wir umgeben sind von lebendigen Wesen, die nur eines haben, eine Beziehung zu uns. Und vorher hat er diese Beziehung für uns. Es ist nicht die Evolution, denn die ging über Millionen Jahre. Da hat er noch gar keine Menschen gehabt, um Beziehung zu wachsen, sondern das ist etwas, was Gott in seine Geschöpfe, auch Pflanzen sind der Geschöpfe, hineingelegt hat. Und da helfen auch die kühnsten Behauptungen nichts mehr, irgendwie das Ganze wieder herunterzubiegen auf einen Zufall, die sind halt dann so oder so, sondern das ist einfach Tatsache. An einer anderen Stelle sagt die Heilige Schrift, ich lese mal vor, Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Wer sich nichts sagen lässt, der alte Stolz hat einen Großteil dieser Welt erwischt, und zwar vor allen Dingen in der westlichen Welt, wo man eigentlich alles für selbstverständlich hinnimmt. Nichts ist selbstverständlich, was uns umgibt. In der Physik gibt es natürlich noch so ein paar Häkchen, die genauso staunen lassen. Trotz mindestens einer 100-jährigen Forschungsarbeit ist man nicht dahinter gekommen, warum sich Massen anziehen. Also jetzt nicht jetzt wir als Gemeinde gemeint, sondern warum sich Massen anziehen. Wenn zum Beispiel zwei große Schiffe aneinander vorbeifahren, dann ziehen die sich zum Beispiel mit 8 Gramm, ziehen sie sich an. Aber sie ziehen sich an. Wenn es diese Kraft nicht gäbe, gäbe es keinen einzigen Globus oder sonst was. Das Wasser würde irgendwo herumschwimmen. Nein, es gäbe diese Welt nicht. Aber man kann beim besten Willen bis heute nicht erklären, was eigentlich die Anziehungskraft ist. Eine Kraft, die es eigentlich so die dürfte eigentlich gar nicht geben. Doch weiß man, nach den Fallgesetzen, alles fällt immer so ziemlich nach auf den Boden. Spätestens dann, wenn man eine Tasse in der Hand hat. Andere Anomalie, es gibt kein einziger sinnvoller Erklärungsversuch, warum Wasser als Flüssigkeit nicht das tut, was alle Flüssigkeiten tun. Das Wasser zieht sich zusammen, je kälter es wird, dann ist es 4 Grad. Dann müsste es 3 Grad, 2 Grad, 1 Grad und so weiter runtergehen. Aber in dem Maß dehnt es sich wieder aus. Diese Anomalie des Wassers kann man nicht erklären. Das hat unser genialer Schöpfer in diese Welt gesetzt, weil wenn das anders wäre, würden unsere Seen von unten her zufrieren. Wir wären ein Eisglobus. Nichts anderes. Die Meere wären schon längst von unten her zugefroren. Und Schlittschlaufen wäre der Sport schlechthin, auf dem, wenn das Eis dann oben auch noch zu ist. Durch dass es diese Eisschicht gibt, wird das Wasser relativ warm gehalten. Also ein Wal macht es nicht so viel aus, aber andere finden 4 Grad schon ein bisschen kühl. Gut. Noch so ein physikalisches Teil. Der Urknall. Da haben sie gesagt, das Universum ist durch den Urknall geschehen. Ja. Aus einem Punkt im Nichts, entwickelte sich die Expansion des gesamten Universums. Und heute weiß man, in jede Richtung, wenn wir gucken, also wir können ja nicht so weit gucken, aber wenn man weiß ungefähr 3000 Lichtjahre in die Richtung, 3000 Lichtjahre in die Richtung, das sind Strecken, die passen nicht mehr in unseren Kopf hinein. Das hat sich aus einem Punkt entwickelt. Und dann haben sich damals, also als diese Urknalltheorie aufkam, haben sich viele Theologen Pseudo-Theologen darüber aufgeregt. Nein, so die Schöpfung, das ist so gewesen, Gott hat so. Und dabei muss man sagen, die Wissenschaft hat uns eigentlich etwas gesagt. Sie hat gesagt, hallo, wenn dieses Universum aus einem Punkt entstanden ist, dann müssen wir zwangsweise einen Schöpfer annehmen. Das ist ein Satz, den ein absoluter Gottesleugner als Quintessenz zur Theologie zur Physik des Urknalls gegeben hat. Wenn das so ist, dass das Universum aus einem einzigen Punkt entstanden ist und er hat da keinen Zweifel mehr dran, dann müssen wir zwangsweise einen Schöpfer annehmen. Denn soweit ist auch der modernste Physiker, dass er sagt, ohne etwas, was bewegt, bewegt sich nichts. Und wenn man sich das vorstellt, was heute schon wissenschaftlich erkannt ist, dass ganze Welten sich zusammenziehen können in winzige Knubbels, die dann die schwarzen Löcher bilden, wo sie lange rumrätseln, wie ist das denn möglich? Da ist doch nichts drin. Ja, da ist so ein kleines Energieknubbelchen drin. Zusammengepresst, sozusagen die ganzen Abstände zwischen den Atomen werden rausgenommen und dann kommt man auf ein ganz, ganz kleines bisschen irgendwas. Das kann man nicht mehr mit dem Auge, auch nicht mit einem Fernrohr erkennen. Das allein schon, dass ein wirklich durch und durch, Hawkins ist ja der auf dieser auf dem Stuhl sitzt, der diese schreckliche Muskelkrankheit hat und einer der intelligentesten Menschen ist, die wir jetzt in den letzten Jahrhunderten hatten, also unter den Physikern, schwerst behindert und trotzdem Atheist. Das ist für mich ein Wunder. Er weiß jetzt sicher mehr. Da bin ich überzeugt davon. Übrigens, zu den Tieren wollte ich noch mal was sagen. Es gibt ein ganz süßes kleines Büchlein. Ich weiß es nicht, ob es das noch gibt. Deswegen ist das schon ziemlich heruntergekommen. Wenn Tiere reden könnten, da wird aus der Sicht der Tiere einmal geschildert, was sie alles können und wie sie gebaut sind. Boah. Wenn man nichts mehr hat, worüber man sich freuen könnte und worüber man staunen könnte, dann muss man mal so ein kleines Ding lesen und sagen, Herr, das ist ja Wahnsinn. Mit was hast du uns umgeben? Wenn Jesus schon sagt, Mensch, so ein paar Spatzen, da fällt keiner runter, ohne dass der Vater im Himmel nicht sieht. Mit was hast du uns umgeben? Aber wir kommen jetzt zum Entscheidenden. Das ist ein Psalm 139, den jeder kennt. Da nehme ich nur einen Teil daraus. Psalm 139, ab Vers 13. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Genial, das ist klar durch Teilung, aber im Denken weiß er, dass ganz viele Teile da zusammengespielt haben müssen. Bleibt schon für uns die Frage, woher weiß eigentlich jede Zelle, was sie mal werden soll? Die eine Zelle will ein Stückchen vom Ohrläppchen sein, der andere eine Augenwimper. Woher wissen die Zellen das? Naja, ich lese mal weiter. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Die Leute waren vor 3000 Jahren intelligenter als heute. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Hier kommt gleichzeitig ein Wissen, das ist übernatürlich, dieses Wissen, ein Wissen über uns. Gott kennt jeden von uns, wie wir uns nicht einmal selber kennen. Er hat ein solches Interesse an jedem Einzelnen von uns. Man könnte ja sagen, es nervt mich, es setzt mich unter Druck, aber es könnte genauso gut sein, dass ich sage, wow, einer, dem ich nichts vormachen muss, einem, dem ich kein Theater vorspielen muss, um ihn zu beeindrucken. Oder wo ich denke, zieh mal einen Vorhang vor, ich bin jetzt mal gerade privat unterwegs. Das Nette ist, in Oberbayern ist es so, dass in einem Schlafzimmer kein Kreuz hängt. Sondern da hängt immer meistens so ein süßes kleines Jesulein mit Josef und Maria dabei. Das ist so das gängige Schlafzimmerbild gewesen. Weil man sich gedacht hat, Gott sollte ja nicht unbedingt da direkt dabei sein, wenn man so als Eheleute zusammen ist. Was für ein Denken! Was für ein Denken. Also sagen, hey, Gott hat sich das Ganze doch alles einfallen lassen, wegen euch. Halleluja. Und er hat sich viel einfallen lassen. Ja, und jetzt kommen wir noch an uns noch ein bisschen näher ran. An unser Gehirn. Ich habe ein Buch hier, deswegen tue ich das auch noch ganz kurz zeigen. Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt. Das ist ein ganz rührendes Buch. Die Frau hat alle Preise gewonnen über Gehirnleistung, die man sich noch vorstellen kann, international. Noch relativ jung, so wie sie aussieht, ist sie auch noch, so ungefähr so. Aber das Buch ist so ein Mittelding zwischen Wissenschaft und wirklich einfachem Darstellen von Dingen, die wir nicht kapieren. Wir haben einen Kopf und darin ist ein Gehirn. Aber das heißt nicht, dass wir bis heute restlos verstanden hätten, was das eigentlich ist. Da gibt es 100 Milliarden Neuronen. 100 Milliarden Neuronen und Billionen von Synapsen. Und die arbeiten ineinander und jeder hat einen bestimmten Auftrag und weiß damit umzugehen. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, dann schickt er es an eine andere Stelle hin. Wie sie das beschreibt, auf eine sehr menschliche Weise, aber es bleibt einem die Luft weg. Man wagt gar nicht mehr zu denken, weil das ist unglaublich, was in diesem kostbaren Kästchen hier oben abgeht. Und es ist tatsächlich so, dass alle Erfahrungen unseres Lebens gespeichert sind. Alle. Da muss ja selbst bei der heutigen Speicherkapazität von manchen Computern, die müssen von Neid erblassen. Auf eine so kleine, das ist nur ein kleiner Bereich, in dem die Dinge alle gespeichert sind. Und dann gibt es ja noch die besonderen Begabungen, wo dann ein bestimmter Bereich des Gehirns unglaublich entwickelt ist, zum Beispiel mit visuellem Gedächtnis. Ich habe mal einmal gesehen, ich weiß nicht, habe das auch mal gesehen, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Da ist einer mit einem Hubschrauber über Rom geflogen und zurück und dann hat er auf einer riesigen Leinwand, so wie hier herum, hat er die gesamte Panorama von Rom, alle Häuser, alle Fenstersimse, alles gemalt. Hat er in sich drin gehabt. Hat, glaube ich, einmal drei Striche benutzt, anstatt nur zwei Striche oder sowas. Sonst hat er alles bei dem einen Flug mit einem Hubschrauber aufgenommen. Das sind Sonderleistungen fürs Gehirn. Es zeigt nur, was Gott uns dazu zugetraut hat. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Müllen wir uns voll, dass uns kein einziger vernünftiger Gedanke mehr übrig bleibt, außer das, was ich im Fernsehen gesehen habe? Es soll ja sogar Staatspräsidenten geben, die nur das sehen wollen, was sie sehen, was sie sehen wollen. Also, nun ja. Das heißt, das Erntedankfest könnte sowas sein wie ein jährliches daran erinnern, in was für einer Welt wir leben. Das, was uns am meisten Mühe macht, ist das, was der Mensch macht. Und vor allen Dingen, wenn er sich nicht einem Gott gegenüber verantwortlich weiß. Da kommt so viel Leid in die Welt hinein, dass man sagen muss, hey, es ist manchmal nicht mehr schön, wenn wir mitkriegen. Wir kriegen ja viel mehr mit als Generationen früher. Das macht uns ein bisschen depressiver, aber es macht uns auch ein bisschen sensibler. Wir dürfen nicht mehr miteinander so umgehen. Jeder ist ein Wunderwerk Gottes. Und wir sind hineingestellt in eine Welt, wo du um jede Ecke rum ein Wunder erleben kannst, wenn du siehst. Wenn du nicht ideologisch verbrämt bist. Wie hat er das so schön gesagt? Ne? Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wir kommen an kein Ende. Wir können tatsächlich auch mit der höchsten Form der Wissenschaft, und wir haben Möglichkeiten heute, wie noch nie die Menschheit hatte, Dinge zu durchdringen. Wenn man mal so Kameras sieht, die 1000 Bilder in einer Sekunde machen. Wir können Details sehen, die hat noch nie ein Mensch gesehen. Und wir können daraus Schlüsse ziehen und so weiter. Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sie sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Und wenn wir eine Haltung als Christen haben, dann ist es eigentlich die, dass ich sage, ich will verstehen, Herr. Ich möchte das, was du mir zumutest, was ich verstehen kann, das will ich verstehen, um noch mehr über dich zu staunen. Das Staunen ist eine unserer besten Eigenschaften, die wir haben. Staunen. Diese Sachen gibt es also überall zu lesen und so. Und auch es gibt hervorragende Fernsehsendungen, wenn man mal weglässt, dass das alles die Entwicklung, die Evolution gemacht hat. Wenn man das mal weglässt, dann kriegst du Informationen mit über die Welt, in der wir leben, wie sonst nirgendwo. Wie sonst nirgendwo. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein riesiges Geschenk. Wir leben also in einer Zeit, in der wir schon gucken könnten, was bringt mich meinem Gott näher? Und Staunen ist eine der schönsten Schienen, die wir haben. Manchmal ist die Not auch eine ganz gute Schiene, aber die ist lange nicht so gut wie das Staunen, wie das sich wundern. Sagen, Gott, wie hast du das alles gemacht und wie soll ich das verstehen, dass Tiere so eine Beziehung zueinander haben, dass Pflanzen denken können. Ich habe ja nur ein Beispiel davon genannt. Es war eine ganze Fülle von Beispielen, wo ich mir gesagt habe, oh, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ein Gott, der nicht in unseren Kopf passt, aber in unser Herz. Amen.